WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. Dezember 1843. Heinrich Heine beendet seine Deutschlandreise.
Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber.
Deutschland, ein Wintermärchen. Poetischer Reisebericht, wehmütige Erinnerung an eine verlorene Heimat, satirischer Blick auf ein gemütlich verzopftes Land der Sagen und Mythen, scharfe politische Abrechnung mit reaktionären und repressiven Verhältnissen, das bekannteste Werk von Heinrich Heine. Er schreibt es nach einer Winterreise in das alte, kalte, erstarrte Vaterland. Am 7. Dezember 1843, heute vor 165 Jahren, macht er sich auf die Rückreise in die Wahlheimat Paris. Schon unterwegs in der Postkutsche beginnt er mit den ersten Skizzen zu Deutschland, ein Wintermärchen.
Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch war dies sehr gut.
Was er zu Papier bringt, ist hochbrisant, brandgefährlich in einer Zeit, die keine freie Meinungsäußerung kennt, in einem Land, das Kritik, noch dazu auf höchst unterhaltsame und damit wirksame, eingängige Weise vorgetragen, nicht verträgt. Es ist die Utopie einer gerechten Gesellschaft, die nicht nur bürgerliche Freiheit und Gleichheit einfordert, sondern auch jene viel weniger beachtete Brüderlichkeit, die die Französische Revolution proklamiert hatte.
Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
Zwei Haftbefehle sind die Quittung für Heine, die zum Teil auch auf Rechnung dieses provokanten Wintermärchens geht. Nun ist sein bislang freiwilliges Exil in Paris ohne Alternative. Es gibt keinen Rückweg in dieses hassgeliebte Vaterland, mit dem Heine es so schwer hat und das es sich so lange schwer gemacht hat mit Heine.
Heine, Heinrich, eigentlich Harry, geboren 1797 in Düsseldorf. Sohn eines jüdischen Kaufmanns, Jurastudium in Göttingen. Übertritt zum protestantischen Glauben, Dichter und Journalist. Früher Ruhm mit der Gedichtsammlung Buch der Lieder. Erfolgreich auch mit Reisebildern, in denen viel Zeitkritisches versteckt ist. Übersiedelt als Zeitungskorrespondent 1831 nach Paris. Wenig später wird sein gesamtes Werk in Deutschland verboten.
Die Sprache ist die Waffe, mit der Heinrich Heine streitet als Posten im Freiheitskriege. Mit scharfem Witz, geschliffener Ironie, zielsicheren Pointen treffen seine Texte.
Hier hab ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. Und pack ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Und viele Bücher trag ich im Kopf. Ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern.
Um über Bücher, Projekte und Geschäfte zu sprechen, hat der Autor sich auf die Reise gemacht.
Er hatte Deutschland eben lange nicht gesehen und sein Verleger Julius Campe hatte ihm mehrmals erklärt, dass er über bestimmte deutsche Gegenstände eigentlich nicht mehr richtig urteilen könne, dass Heine endlich mal wieder die deutschen Zustände selbst betrachten müsse, nachdem er über die französischen Zustände so wunderbar geschrieben hatte.
Dr. Josef Kruse, der Direktor des Düsseldorfer Heine-Instituts, zieht die Bilanz,
dass er in diesem Erlebnis den Höhepunkt seiner eigenen Liebe zur Heimat und Enttäuschung mit den Begebnissen, mit den Bedingungen der Heimat wirklich im Herzen gespürt hat.
8 Tage dauert Heines Reise von Paris nach Hamburg. In Aachen erreicht der Dichter die deutsche Grenze, ganz wie der Erzähler des Wintermärchens. An jedem Ort, wo er die Fahrt unterbricht, findet Heines Deutschlandreisender ein Thema, das er beobachtet, reflektiert und satirisch zuspitzt. Gleich in Aachen an der ersten Station trifft er auf das Feindbild Nummer 1. Der aggressive preußische Militarismus, verkörpert von seinen dünkelhaften Soldaten.
Sie stelzen noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm der Reuter, das muss ich loben. Besonders die Pickelhaube, den Helm mit der stählernen Spitze nach oben. Nur fürchte ich, wenn ein Gewitter entsteht, zieht leicht so eine Spitze herab auf euer romantisches Haupt des Himmels modernste Blitze.
Nicht schwer, sich auszumalen, womit sich der Reisende an seiner nächsten Station auseinandersetzen wird, im heiligen Köln. Über dunkle, mittelalterliche Gassen fällt der Schatten des Doms und einer düsteren Geschichte.
Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen. Die Glocken wurden geläutet dabei und Kyrie eleison gesungen. Doch siehe dort im Mondenschein den kolossalen Gesellen. Er ragt verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein. Und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten.
Eine unheilige Allianz macht Heine aus zwischen dem auftrumpfenden Machtanspruch des Staates Preußen und der einengenden Autorität der katholischen Kirche. Ein Symbol dafür sieht er in den gemeinsamen Anstrengungen, den damals noch unvollendeten Kölner Dom fertigzubauen. Dagegen geht Heine im Wintermärchen mit scharfer Polemik vor.
Von Köln war ich 7:45 des Morgens fortgereiset. Wir kamen nach Hagen schon gegen 3. Da wird zu Mittag gespeiset. Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut. Holdselig sind deine Gerüche. Jedwedem fühlenden Herzen bleibt das Vaterland ewig teuer. Ich liebe auch recht braun geschmort die Bücklinge und Eier.
Charakteristisch ist Heines Ironie, die Mischung von Bedeutendem und Banalem, von Politischem und Persönlichem, feierlichem Ernst und leichter Spielerei.
Die Mittel sind vor allen Dingen auch schon mal volkstümlich. Die Strophen sind volksliedhaft und er kann viel in die Strophen hineinbringen und er hat einen Charme des Reims, den es sonst nicht ohne weiteres gibt, so wie Luther und Butter. Und ich glaube, in diesem Ruhm als Lyriker hat sich der Facettenreichtum eines Autors, der vom leisesten, innigsten Liebesgedicht bis zur größten Anklage eines politischen Dichters mit Reimen, die ihresgleichen suchen, in die Gemüter der Menschheit, also in die Weltliteratur, eingeschrieben.
Nach 8 Tagen ist der Reisende schließlich am Ziel, in Hamburg. Dort sieht er die Familie seines reichen Onkels Salomon wieder, der ihn trotz vieler Konflikte doch lange finanziell unterstützt hat. Und dort besucht er seine inzwischen 72-jährige Mutter.
Heine hat 12 Jahre eben, und das spielt auch eine große Rolle, seine Mutter nicht gesehen, als er endlich wieder nach Hause fährt.
Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, erschrak sie fast vor Freude. Sie rief, mein liebes Kind, und schlug zusammen die Hände beide. Mein liebes Kind, wohl 13 Jahre verflossen unterdessen. Du wirst gewiss sehr hungrig sein, sag an, was willst du essen?
Und dann erlebt der reisende Dichter noch ein verfängliches Abenteuer mit einer Dame, die sich als Hamburgs Stadtgöttin Harmonia entpuppt, ihrem Gast Tee mit Rum anbietet und selber den Rum ganz ohne Tee trinkt. Schließlich verheißt sie ihm einen Blick in Deutschlands Zukunft. Es ist der Blick in einen Nachtstuhl.
Was ich gesehen, verrate ich nicht. Ich habe zu schweigen versprochen. Erlaubt ist mir zu sagen kaum, oh Gott, was ich gerochen. Entsetzlich waren die Düfte, oh Gott, die sich nachher erhuben. Es war, als fegte man den Mist aus 36 Gruben.
Deutschlands Zukunft, eine stinkende Kloake. Kein Wunder, dass Heine sich Feinde macht mit diesem Text. Manche Leser, vor allem aber die 36 Obrigkeiten im zersplitterten, aber, wie Heine bitter feststellt, durch die Zensur geeinten Deutschland, wollen sich solche fundamentale und verunglimpfende Kritik nicht gefallen lassen. Von einem Juden und Emigranten schon gar nicht.
Er gilt in der deutschen Nachwirkung ja gerade durch diese zwei Komponenten als ein etwas fremder Autor, dessen Schelte über Deutschland nicht in derselben Weise positiv aufgenommen wurde, wie es meinetwegen bei Goethe oder Hölderlin war. Wenn Heine über Deutschland loszieht, sieht man nicht genug, dass er im Prinzip loszieht, weil er aus verletzter Liebe für sein Vaterland, was er wirklich so nennt, mit geradezu nationalem Stolze über deutsche Eigenschaften, über deutsche Träume sich hineinbegibt in eine Kritik, die versucht, aus den damaligen Verhältnissen jenes zu machen, was ihm wichtig ist als eine Utopie eines freien deutschen Gemeinwesens.
Am 7. Dezember 1843 macht Heine sich auf den Rückweg nach Paris. Schon im Januar kann er seinem Verleger Julius Campe vom Fortgang des Wintermärchens berichten.
Es ist ein gereimtes Gedicht, welches die ganze Gärung unserer deutschen Gegenwart in der kecksten, persönlichsten Weise ausspricht. Sie wissen, ich prahle nicht, aber ich bin diesmal sicher, dass ich ein Werkchen gegeben habe, das mehr Furore machen wird als die populärste Broschüre und das dennoch den bleibenden Wert einer klassischen Dichtung haben wird.
Um Deutschland ein Wintermärchen überhaupt veröffentlichen zu können, greift der im Kampf mit der Zensur erprobte Verleger Julius Campe zu einem Trick. Er lässt das Werk als Teil der neuen Gedichte von Heine erscheinen. Damit erreicht der Band einen Umfang, der nicht mehr zur Vorzensur eingereicht werden muss. Die Bedingungen der Zensur, die wie ein drohendes Leitmotiv auch im Text des Wintermärchens allgegenwärtig ist, haben Heine und seinen Stil entscheidend geprägt, meint Josef Kruse vom Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut.
Zensur insgesamt hat ihn zu einem Autor gemacht, der mit der sogenannten Schere im Kopf lebte. Als aber die Zensur abgeschafft wurde, hat er es durchaus ironisch beklagt, weil er sagte, mein Gott, jetzt hat er sich so daran gewöhnt, dass alles so ziseliert, fein ausgedrückt ist, damit man der Zensur entgeht. Und dadurch hat die Sprache eine Geschmeidigkeit, eine Doppelbödigkeit gewonnen, die dann, wenn die Zensur wegfällt, möglicherweise ins Vergröberte geschickt wird.
Bei aller ironischen Verbrämung und bitterspöttischen Betrachtung der Zustände in der Heimat, Heine will Deutschland nicht verraten, niedermachen, schänden.
Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschtums und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. Beruhigt euch, ich liebe das Vaterland ebenso sehr wie ihr. Wegen dieser Liebe habe ich 13 Lebensjahre im Exile verlebt und wegen eben dieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil. Vielleicht für immer, jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu schneiden.
Ein langes Kapitel politischer Dichtung und kritischer Exilliteratur gründet sich auf Heinrich Heine und Deutschland ein Wintermärchen. Es reicht bis hin zu Wolf Biermann, der 1972 aus der Erfahrung der deutschen Teilung sein Deutschland ein Wintermärchen schreibt. Schmerz und Trauer, aber auch Wut und Empörung verknüpfen die Texte. Sogar Heines Vierzeilerstrophen lässt Biermann wieder aufleben. Ein neues Lied, aber kein besseres.
Im deutschen Dezember floss die Spree von Ost nach West-Berlin. Da schwamm ich mit der Eisenbahn hoch über die Mauer hin. Da schwebte ich leicht über den Drahtverhau und über die Bluthunde hin. Das ging mir so seltsam ins Gemüt und bitter auch durch den Sinn. Das ging mir so bitter in das Herz da unten, die treuen Genossen. So mancher, der diesen gleichen Weg zu Fuß ging, wurde erschossen. Manch einer warf sein junges Fleisch in Drahtverhau und Minenfeld. Durchlöchert läuft der Eimer aus, wenn die MP von hinten bellt.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de